Und damit wieder willkommen hier beim Suhrkamp Espresso. Das bedeutet ein Oberthema, vier Bücher zu diesem Thema. Und heute ist das Thema Identität. Also wer bin ich? Wer sind wir? Warum sind wir so, wie wir überhaupt sind? Und wir beginnen mit einem Buch, das ja sich ins Private zurückzieht. Herr Wegner, Annie Ernaux' Erinnerungen eines Mädchens, das erschien schon vor einem Jahr und hat die Feuilletons erobert, ja. Die haben alle gejubelt. Für alle Leute, die jetzt so leicht verspätet mitjubeln wollen, um was geht's?
Das ist das Buch, das Annie Ernaux ihr ganzes Leben lang nicht schreiben wollte. Das ist ein Buch, das uns eindringlich vor Augen führt, weshalb wir diese MeToo-Debatte, die wir seit 2 Jahren führen, auch wirklich mit der entsprechenden Werf führen. Und es ist die Geschichte einer lebenslangen Scham. Es ist ihr privatestes Buch und ich glaube auch ihr folgenreichstes.
Mhm. Es geht ja da um eine sexuelle Erfahrung, die sie in jungen Jahren gemacht hat. Was hat das mit ihr gemacht und dann auch mit ihrem Leben?
Sie ist 18 Jahre, sie ist ein Mädchen aus der Provinz. Sie wird Betreuerin in einem Feriencamp. Dort wird sie Opfer eines sexuellen Übergriffs zunächst. In einer nächsten Begegnung mit einem älteren Betreuer willigt sie dann aber ein. Also das ist so eine ganz haarige Ambivalenz, in der sie sich da befindet. Und was dann folgt, ist eine lebenslange Scham. Sie wird ihr Leben lang dafür brauchen, an dieser Geschichte zu laborieren, damit zurechtzukommen, sich einen Reim darauf zu machen. Und alles, was sie ist als Frau, ihr Blick auf die Welt, ihr Blick nicht nur auf Männer, sondern aufs Ganze, ist vollkommen geprägt von dieser Episode und von dem, was sie für sich daraus für Rückschlüsse zieht.
In einem früheren Buch von Ernaux ist es ja so, dass sie das Wort Ich nicht benutzt. Und in diesem Mal ist es so, dass sie über sich, als sie 18 ist, ja, mit sie schreibt. Also schon so ein gewisser eine gewisse Entfernung zu sich selber herstellt. Warum macht sie das?
Sie bezeichnet sich ja selber gerne als Ethnografin ihrer selbst. Und sie ist ja eine Protagonistin dessen, was man vielleicht soziologisierende Literatur nennen kann. Also sie hatte ein zum Teil sehr analytisches Interesse an eigenen Erfahrungen, um sie als allgemein, als exemplarische auszuweisen. Und dieses Buch, wie Sie sagen, also das spielt im Grunde auf zwei Ebenen. Es gibt diese Episoden im Jahr 1958, da ist sie 18 Jahre alt. Und dann gibt es die Jetzt-Ebene, wenn man so will. Das ist 2016, 2017, als sie dieses Buch geschrieben hat. Und das meandert so hin und her zwischen diesen beiden Zeitpunkten. Und diejenige, die sie als 18-Jährige ist, also die nimmt sie sozusagen als Fremde, als exotisches Wesen, wenn man so will, in den Blick, um wie gesagt, Aufschluss darüber zu erlangen, was sie eigentlich ein Leben lang umgetrieben hat.
Wenn es um solche Intimgeständnisse geht, wie sehr fasst das einen als Lektor an? Also obwohl die Frau natürlich mittlerweile älter ist und sowas, aber wenn Sie dann so miterleben, okay, die Frau öffnet sich jetzt mit einem Thema, das sie die ganze Zeit eigentlich für sich behalten wollte. Was macht das mit Ihnen als Lektor?
Nein, das ist natürlich, also zum einen ist es literarisch, analytisch und aufschlussreich, aber ist es richtig, ist es auch bewegend. Mhm. Wie ich sagte, sie wollte dieses Buch ihr Leben lang nicht schreiben. Das war die große Leerstelle ihres Werkes. Sie hat es dann doch geschrieben und das war für sie als Autorin und menschlich von eminenter Wichtigkeit. Und ich erinnere mich an eine Szene dieses Buches, die mir besonders nahe gegangen ist oder die mir die ganze Explosivität dieses Stoffs oder dieser Form, die sie dafür gefunden hat, aufgeschlossen hat. Mhm. Sie ist auf der Jetzt-Ebene, sie ist Ende 70, sie weiß, wie dieser Mann heißt natürlich. Sie hat seinen Namen ein Leben lang nicht vergessen und sie sitzt zu Hause und geht Notizen, Tagebücher, alte Zeitungsausschnitte durch, um diese damalige Zeit irgendwie auch allgemeiner zu rekonstruieren. Und dann googelt sie ihn. Und sie findet ein Bild von ihm, irgendeine Familienfeier in der Provinz, wo er leutselig Bierchen in der Hand in die Kamera prostet, völlig unbeschwert. Mhm. Und sie sitzt da und ist wie erschlagen von der Möglichkeit, dass er, der sich 60 Jahre lang so folgenreich an ihr vergangen hat, dass ihm das völlig egal ist. Mhm. Dass es auf sein Leben überhaupt keinen Einfluss genommen hat. Und sie braucht ein Leben, um sich von dieser Episode irgendwie zu erholen oder damit zu arrangieren.
Wie oft muss man das Buch lesen, um es wirklich zu verstehen?
Man kann es mehrfach lesen und man sollte es mehrfach lesen.
Kommen wir jetzt vom persönlichen Ich zum kollektiven Wir. Das Gefühl von Ausgrenzung und Identitätsverlust, das macht sich ja in breiten Teilen der Bevölkerung immer weiter bemerkbar. Herr Hölzing, Sie haben uns das Buch Wir vom französischen Schriftsteller und Philosophen Tristan Garcia mitgebracht. Was genau macht das Wort Wir mit uns? Warum ist es auch so wichtig?
Für Garcia ist das Wort Wir in diesem Buch das zentrale Wort der Politik. Wir ist das zentrale politische Subjekt, sagt er. Und er analysiert dann in diesem Buch gewissermaßen in einer, wenn man so will, kalten, nüchternen philosophischen Analyse, wie das überhaupt funktioniert, wie sich politische Identitäten bilden, wie sich diese Wirs bilden, die sich dann auch antagonistisch gegenüberstehen in der Politik. Und die Diagnose ist gleichzeitig auch, dass wir in einer Zeit leben, in der diese Wirs, die aufeinander knallen in der Politik, dass diese Intensitäten dieser Konflikte wieder zunehmen.
Können Sie es in einer halben Minute runterreißen, wie das passiert?
Das passiert in etwa so, dass er nennt das Bildschichten, dass wir immer verschiedene Ebenen haben, die sozusagen übereinander gelagert sind. Mhm. Und das sind dann etwa Ebenen wie unsere Hautfarbe, unsere Klassenzugehörigkeit oder wo wir ökonomisch stehen, unsere Geschlechtszugehörigkeit. Das sind bestimmte Schichten, die unsere Identität bilden, und er analysiert das eben wie über auch Momente der Priorisierung, bestimmte dieser Merkmale immer in den Vordergrund geraten. Also definiere ich mich sozusagen stärker darüber, ein Mann zu sein, ein Weißer zu sein, ein Armer oder ein Reicher zu sein. Und aus diesen verschiedenen Schichten bildet sich dann immer unsere Wir-Identität. Das ist sozusagen die Analyse, die er vorlegt.
Inwieweit oder warum brauche ich das Wir, um das Ich zu verstehen?
Das Wir wäre sozusagen der allgemeinere Rahmen, in dem man sich sozusagen selbst zugehörig fühlt und in dem man sich sozusagen dann seine eigene Ich-Identität gibt. Und das funktioniert eben über diese besagten Prozesse der Priorisierung, der Überlagerung von bestimmten Schichten, denen ich mich zugehörig fühle. Und dabei tritt auch immer ein Aspekt dann für einen zu einer bestimmten Zeit besonders in den Vordergrund. Das kann sich dann auch wieder ändern, so dass das Buch auch eine historische, dynamische Entwicklung zeigt. Also man kann mal zum bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben ist die Identität als Frau oder als Mann für einen besonders wichtig, dann im anderen Fall als Schwarzer oder Weißer ist
das wichtig. Aber Herr Hölzing, Sie merken schon, das ist wahnsinnig kompliziert.
Das ist extrem kompliziert.
Ist das jetzt so ein Buch, dass man lustvoll an einem Herbstabend sich vornimmt auf dem Sofa und sagt, wow, da gehe ich mal richtig rein? Oder liest man es vielleicht auch ein bisschen, um bei der nächsten Party glänzen zu können? Seien Sie mal ehrlich.
Das ist ein Buch, das sicher einen gewissen Anspruch hat. Das ist ein philosophisches Buch. Gleichzeitig muss man sagen, dass Tristan Garcia ist auch ein sehr, sehr talentierter und erfolgreicher Schriftsteller, sodass das Buch auch gewisse literarische Qualitäten hat und nicht nur trocken ist. Er geht zum Beispiel am Anfang des Buches erstmal rein in die Geschichte der Wir-Identitäten von der Sklavenbefreiungsbewegung, der Frauenbewegung, aber auch der faschistischen Bewegung, der kommunistischen Bewegung. Er erzählt uns all diese Weisen, ein Wir zu bilden, die wir hatten. Das ist schon auch sehr mitreißend und schön geschrieben. Und dann wird es aber auch dann philosophisch abstrakter, wenn er dann Intersektionalitätstheorien diskutiert und dagegen sein Modell der Bildschichten in Stellung bringt, sodass man dann in der aktuellen philosophischen, sozialwissenschaftlichen Diskussion drin ist. Das ist jetzt etwas anspruchsvoller zu lesen, aber hochinteressant auch, was er da macht.
Wollen wir uns darauf einigen, man muss es wirklich wollen, das Buch?
Man muss es wollen, man sollte es aber auch wollen, weil wir ja tatsächlich in einer Gesellschaft leben, in der diese identitätspolitischen Kämpfe mit einer unglaublichen Intensität heute wieder geführt werden.
Bleiben wir beim Oberthema Identität, kommen wir zum Unterthema Identitätskrise. Kommen wir zu einer Person, und zwar zu Jenny Aaron, die ist Ermittlerin. Blind, und irgendwann plötzlich muss sie sich entscheiden, was macht sie denn? Unterzieht sie sich einer Therapie und kann dann vielleicht wieder sehen, oder hilft sie ihren Kollegen beim nächsten Fall? Geblendet von Andreas Pflüger ist der letzte Teil der Krimi-Trilogie um diese blinde Ermittlerin. Guten Tag, Herr Pflüger.
Guten Tag.
Die ersten beiden Teile dieser Jenny Aaron-Reihe, die sind ja riesig angekommen, nicht nur bei den Lesern, auch bei der Kritik. Wie geht man denn eigentlich so ein neues, das letzte Buch an? Hat man da sehr, sehr großen Respekt vor der Geschichte, die da kommt, oder viel mehr Lust?
Das geht man vor allem dadurch an, dass man nicht daran denkt, welche Erwartungen von der Kritik oder von Lesern an mich gestellt werden. Das geht ja gar nicht, wenn ich damit anfange, dann bin ich künstlerisch im Eimer. Ich versuche das oder habe versucht, das so gut zu machen, wie ich das kann, und glaube, das hat geklappt.
Ist denn Jenny Aaron jemand, mit der Sie auch persönlich ein Trinken gehen würden oder nicht?
Das würde ich definitiv, denn ich lebe ja seit oder habe 4 Jahre mit einer blinden Frau quasi zusammengelebt, und es hat sich herausgestellt, dass wir viele Gemeinsamkeiten miteinander teilen, auf eine für mich rätselhafte Weise. Also sie,
inwiefern rätselhaft?
Naja, sie ist ja eine eigenständige Figur, aber sie mag Pastrami-Sandwiches und Harley-Davidson-Motorräder. Sie liebt Max Frisch und findet, dass der Dünkel die schlechteste Charaktereigenschaft ist.
Und was bauen Sie denn bei so einem Charakter ein, was Ihnen nicht gefällt? Weil es wäre ja furchtbar, wenn Sie nur versuchen, Sachen in die Hauptdarstellerin rein zu projizieren, was Sie selber mögen. Was finden Sie furchtbar an ihr?
Sie hat einen wie ich finde, krankhaft übersteigerten Ehrgeiz, das von übel ist, generell, aber für diese Frau im Besonderen. Und sie hat ganz sicher einen Vaterkomplex, der behandelt werden muss. Und das ist auch ein Thema dieses dritten Buches.
Jetzt ist es nicht nur das dritte, jetzt ist es das letzte Buch. Tut es nicht irgendwie weh, für so eine Rolle oder so eine Hauptdarstellerin gehen zu lassen?
Ja, schon. Ich habe abgegeben am 1. April, und dann kam der Lektorat und so weiter. Dann ist der Roman draußen. Also ich hatte ja jetzt, sagen wir mal, ein halbes Jahr Zeit, um Abschied zu nehmen. Ne? Mhm. Als Autor geht man da ja durch die klassischen Phasen der Trauerarbeit. Und da bin ich jetzt mittlerweile an dem Punkt, dass ich das annehmen kann.
Das Thema Identität, das wird ja an unterschiedlichen Stellen behandelt. Also zum einen geht es ein bisschen um den Vater, dann geht es um diese Abteilung, in der sie arbeitet, aber auch um die Tatsache, dass sie ja denkt, nur eine vollständige Person zu sein eigentlich, wenn sie wieder sehen kann. Was für Kämpfe muss die Frau ausfechten?
Das ist die Geschichte dieses Romanes, die wichtigste Geschichte dieses Romanes und vermutlich auch die wichtigste Geschichte der ganzen Trilogie. Das Motto des Romanes heißt: Wie willst du je erfahren, was hinter dem Spiegel ist, wenn du ihn nicht zerbrichst? Dieser Spiegel ist ihr Leben, dieser Spiegel ist dein Abgrund, und Jenny Aaron muss sich dem stellen.
Und die nächste Reihe heißt?
Die nächste Reihe wird ein Standalone. Das nächste Buch wird im März 2021 zur Leipziger Buchmesse kommen.
Dürfen wir das überhaupt schon sagen?
Ich bin da schmerzfrei. Ich behaupte einfach mal, das kommt im März 2021, und es wird ein vollkommen anderes Thema sein.
Herr Flüger, wir freuen uns drauf.
Ich freue mich auch. Danke.
Kommen wir jetzt zum Seitensprung hier beim Suhrkamp Espresso. Also ein Buch, das nicht bei Suhrkamp erschienen ist, trotzdem aber toll ist. Herr Flüger, was haben Sie uns denn mitgebracht?
Das Buch ist von John M. Hull und heißt Im dunklen Sehen, bei C.H. Beck erschienen. Hull beschreibt darin, wie er 1983 plötzlich erblindet und wie er... Er macht nicht den großen Wurf, sondern er erzählt, wie er in den kleinen Dingen des Lebens erkannt hat, was das wirklich für ihn bedeutet, nach und nach. Ich möchte gerne eine Stelle vorlesen, die ich sehr bezeichnend finde. Fast jedes Mal ist mir, wenn ich lächle, das auch bewusst. Ich nehme die Muskelbewegungen wahr, nicht, dass ich mich etwa zum Lächeln zwänge, so als heuchle ich es nur. Trotzdem ist es zu einer mehr oder weniger bewussten Anstrengung geworden. Warum ist das so? Es hat wohl damit zu tun, dass mein Lächeln nicht bekräftigt wird. Es kommt kein antwortendes Lächeln zurück. Ein strahlendes Lächeln kann mich nicht mehr überraschen. Das ist ein blinder Mensch, der auf so einfache und wunderbare Weise erzählt, was es bedeutet, nicht mehr sehen zu können.
Herr Flüger, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch.
Gerne.
Und das war's auch schon wieder vom Suhrkamp Espresso für dieses Mal. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.